Morgen, Church. Es ist so schön, euch zu sehen. Als ich vorhin oben bei der Technik war, haben sie mich gefragt, ob sie mich als Pastor Jakob Justus vorstellen müssten. Ich habe kurz gelacht, habe gesagt, nein, bin ich nicht. Gerade eben habe ich nachgerechnet, es sind noch 5 Jahre und jetzt lache ich nicht mehr. Ey, aber ich bin so froh, dass ich meine Premiere mit euch, mit meiner Familie, mit meinen Freunden feiern darf. Und ich möchte heute mit uns übers Beten reden. Und ich weiß nicht, wo du in Bezug auf Beten stehst. Vielleicht hast du noch nie gebetet. Vielleicht hast du schon mal in einer Notlage gebetet und erst danach gecheckt, oh, ich habe gerade gebetet. Oder vielleicht befindest du dich auf einer ganz anderen Seite des Spektrums und du kannst dich vom Beten gar nicht mehr losreißen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß, wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir ganz schnell fest eigentlich, dass Beten eine sehr wichtige Sache des Glaubens ist, dass es ein zentrales Thema der Bibel ist. Die Bibel, die spricht ständig über das Beten. Es gibt Stellen, die uns ganz kurz und prägnant dazu auffordern zu beten. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 5, Vers 17, wo es einfach und ganz direkt prägnant heißt, betet ohne Unterlass. Ganz einfach. Manchmal ist diese Aufforderung zu beten viel subtiler. Zum Beispiel lesen wir immer wieder in der Bibel, dass Jesus gebetet hat. Das sind meistens so kleine Nebensätze und man überfliegt die voll schnell, bis man irgendwann stehen bleibt und sich so denkt, warte mal, was habe ich gerade gelesen? Jesus betet. Wer ist Jesus? Jesus ist der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes hat gebetet, ach, eigentlich soll ich dann auch beten. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich war Beten und ist Beten immer so ein bisschen eine ambivalente Sache gewesen. Es gibt diese ganz einfache Beobachtung, dass einem manchmal das Beten so leicht fällt und in anderen Lebensphasen so schwer. Und man fragt sich, warum ist das? Und wenn man ein bisschen ehrlich zu sich ist, dann stellt man fest, dass man ganz oft dann viel betet, wenn es einem schlecht geht. Und wenn es einem gut geht, dann betet man weniger. Und wenn man dann ehrlich ist, dann fragt man sich, okay, jetzt habe ich gecheckt, aber warum das so ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, kennt ihr diese Situation, dass man in die Kirche reinkommt und dann betet man mit der Person und redet mit der Person und irgendwann kommt jemand zu dir und schüttet sein Herz aus. Und dann hast du Empathie und das Mitgefühl, und dann sagst du der Person, ey, ich werde für dich beten. Und dann 2 Wochen später siehst du die Person wieder in der Kirche und wirst dich am liebsten verstecken. Weil dir einfällt, oh Mann, ich habe 2 Wochen für diese Person nicht gebetet. Ey, ich habe das in einem Buch gelesen übers Beten und ich war erst richtig erschrocken. Ich dachte, meine Güte, das stimmt. Und dann habe ich gedacht, okay, dieser Professor, der schreibt übers Beten und hat diese Erfahrung auch gemacht. Also das ist nicht nur mein Problem. Und ihr habt gelacht, also ihr seid auch betroffen. Ja, und abgesehen von solchen Situationen, ich glaube, wir haben unsere Fragen ans Gebet. Man fragt sich, für was darf ich beten? Wo soll ich beten? Wie soll ich beten? Und manchmal fragen wir uns, warum soll ich eigentlich beten, wenn Gott eh alles weiß? Ich weiß nicht, vielleicht findest du dich in einer meiner Fragen wieder, vielleicht nicht, aber ich bin sicher, dass jeder von uns eine Frage ans Gebet hat. Und ich glaube, aus diesem Grund lohnt es sich immer, übers Beten zu reden. Ich kann nicht alle Fragen beantworten, weil ich ganz einfach nicht alle Antworten habe. Aber ich hoffe wirklich, dass wir ein bisschen mehr über das Gebet verstehen können und das dann auch ganz praktisch dann uns gelingt umzusetzen, mehr zu beten und mit mehr Glauben zu beten. Und ja, und eigentlich, wenn man schon so viel über das Beten redet, dann können wir auch kurz beten, oder? Himmlischer Vater, ich möchte dafür danken, dass du ihr Gebet ausgedacht hast, dass wir mit dir reden dürfen. Und ich möchte einfach bitten, dass wir mehr darüber lernen können, was Gebet bedeutet. Amen. Ich möchte jetzt einen Bibeltext vorlesen und der steht für uns in Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Und anhand dieser Verse werde ich predigen. Für uns sind vor allem die ersten 5 Verse wichtig und relevant, aber dennoch lese ich den ganzen Abschnitt vor, weil sonst verstehen wir die Geschichte nicht. Ja. Also Johannes 2, Vers 1 bis 11. 2 Tage später wurde im Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesu war dort. Und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer euch befiehlt, das tut. Nun gab es im Haus 6 steinerne Wasserkrüge, man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, nun bringt der Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, ein Speisemeister, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seine Anweisungen. Der Mann probierte das Wasser. Es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor, jeder biete doch zuerst den besten Wein an. Und erst später, wenn die Leute schon betrunken sind, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. So vollbrachte Jesus im Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Wenn ihr jetzt die Frage habt, was hat dieser Text mit Beten zu tun, dann verstehe ich die Frage. Hier kommt nicht ein einziges Mal Beten vor. Und trotzdem glaube ich, dass dieser Text einige grundlegende Wahrheiten über das Beten beinhaltet, die wir entweder neu verstehen oder zum ersten Mal verstehen. Aber steigen wir jetzt erstmal in unsere Geschichte ein. Das ist ganz einfach. Jesus ist mit seinen Jüngern auf eine Hochzeit eingeladen und auch seine Mutter Maria ist dabei. Und über diese Hochzeit können wir ein paar Vermutungen einfach anstellen. Vermutlich hat diese Hochzeit 7 Tage gedauert. Das war so orientalischer Brauch. Finde ich genial. Vermutlich war auch das Brautpaar ziemlich vermögend, weil wir lesen ja später, dass dort Diener waren. Und ich weiß nicht, wer von euch Hausdiener oder einen Butler hat. Falls jemand da hat, ich denke, du hast Geld. Ja, und was auch wir vermuten können, ist, dass Jesus oder die Familie Jesu mit diesen Leuten verwandt war oder sehr eng befreundet. Weil sowohl Maria und Jesus geben den Dienern Anweisungen und sie machen das. Wenn ich zu irgendjemandem hingehe und was sage, dann sagen die Leute schön und das war's. Die haben sich gekannt. Und das sind einfach ganz interessante Spekulationen, die vielleicht uns ein bisschen helfen, so ein paar Sachen nachzuvollziehen. Und ich hoffe, wir haben jetzt dieses Bild von einer Hochzeit, die groß ist, bombastisch ist. Die Leute haben gute Laune, es sind viele Leute da. Ja, und dann passiert die Tragödie. Der Wein geht aus. Und war jemand schon vor euch auf einer Hochzeit, wo der Wein oder die Getränke ausgegangen sind? Kann ich kurz Hände sehen? 1, 2, ich war auch auf einer Hochzeit. Und ganz ehrlich, ich frage mich, wie kann auf einer christlichen Hochzeit der Wein ausgehen? Die Leute müssten sie eigentlich wissen. Ich meine, die lesen doch die Bibel hoffentlich. Auf der Hochzeit, wo ich war, ist es passiert. Und ich sage, ich war nur als Gast da. Und trotzdem habe ich diesen Stress gespürt, den die Leute hatten. Die verantwortlichen Leute merken, oh Mann, der Wein geht aus, das machen wir. Und dann habe ich gesagt, okay, zum Bruder der Braut, komm, wir steigen ins Auto und holen uns jetzt einfach Wein. Das war auf dem Dorf, wir haben ein bisschen suchen müssen. Wir haben einen Laden gefunden, der offen hatte und auch noch genug Wein da hatte für 250 Leute. So. Wir sind zurück, gekommen, Hochzeit, und ich war erleichtert. Und alle waren erleichtert und die Party konnte weitergehen. Das war echt, puh, ja, gut. Aber in unserer Geschichte, wie sieht es da aus? Es war ja nicht so, dass man kurz aufs Kamel springen konnte, 5 Minuten reitet, dann hast du einen Dorfladen, du holst 30 Schläuche Wein. Die Party war gelaufen. Was für eine Schande ist das? Da haben ja reiche Leute, die haben extra jemanden angestellt, der für Wein und für Getränke und für Essen verantwortlich ist und die bekommen es nicht hin, genug Wein zu besorgen. Das ist eine Katastrophe. Also eigentlich kannst du nur noch Sachen packen, nach Hause fahren und sagen, meine Güte. Nun, interessant ist ja eigentlich, was Maria jetzt macht. Sie kommt auf Jesus zu und erzählt ihm, dass der Wein ausgegangen ist. Punkt. Sie sagt kein Wort mehr und sagt kein Wort weniger. Und für uns, wir vergessen nicht, wir reden über das Beten, sagt das so viel. Weil es ja mal grundsätzlich interessant, warum Maria überhaupt auf Jesus zugekommen ist. Sie hat ihn noch nie ein Wunder machen sehen. Für sie, es war ihr Sohn, sie hat schon gewusst, er ist Gottes Sohn, aber er hat nichts Außergewöhnliches gemacht. Warum kommt sie auf ihn zu überhaupt? Die entscheidende Sache ist, Maria wusste, dass ihr Sohn nicht nur ihr Sohn ist und ein Mensch ist, sondern er hat gewusst, dass er der Sohn Gottes ist und dass er der Messias ist. Und mit diesem Jesus, mit dem hat sie einfach alles geteilt, was sie bewegt hat. Und in dem Moment hat sie beschäftigt, ey, der Wein ist ausgegangen, das ist voll die Blamage, die Party ist gelaufen, das hat sie bewegt und das erzählt sie Jesus. Und ich glaube, Beten ist genauso. Beten ist nichts anderes, wie Jesus daran teilhaben zu lassen, was dich beschäftigt, was dich bewegt. Beten ist, Jesus in unsere hilflosen Situationen einzuladen. Ihm einfach das zu schildern, was uns bewegt.
Und wisst ihr, eigentlich klingt das so einfach. Und ich glaube, trotzdem fällt uns manchmal richtig schwer, diese Sache konsequent zu leben. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Erlebnis, das mir in dieser Hinsicht echt die Augen geöffnet hat. Ich studiere, Graziano hat es gesagt, in Erzhausen, bei Darmstadt, in der Theologie. Und ich habe versucht, mir so eine Angewohnheit zu machen, dass ich immer während der Mittagspause bei uns in den Wald gehe und versuche zu beten oder zu beten. Und das habe ich dann auch wieder gemacht und dann gehe ich in den Wald rein und versuche zu beten. Aber irgendwie war ich so abgelenkt, weil ich musste eine finanzielle Entscheidung treffen und irgendwie habe ich ständig darüber gegrübelt. Und ich sagte mir, Jakob, du gehst jetzt extra in den Wald hinein und möchtest beten und über was machst du dir Gedanken, über das Geld? Ich dachte, Jakob, du bist eigentlich so ungeistig, was machst du eigentlich? Und dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Hey, Jakob, warum unterteilst du deine Dinge in geistige Dinge und ungeistige Dinge? Warum sagst du, darüber kann ich mit Jesus reden und das ist für Jesus unrelevant? Warum machen wir das? Wisst ihr, ich glaube, für Jesus gibt es keine trivialen Sachen in unserem Leben. Ihm ist nichts egal. Wenn etwas dich beschäftigt, wenn etwas dich so sehr beschäftigt, dass es dich vom Beten ablenkt, ja, dann solltest du darüber beten. Das ist doch die größte Einladung. Das Interessante ist wieder, Maria hat alles richtig gemacht. Sie hat ganz einfach gebetet. Sie hat Jesus gesagt, was sie beschäftigt. Und dennoch bekommt sie so eine scharfe Antwort von Jesus. Und eigentlich ist ja die entscheidende Sache, wie Maria damit umgeht. Das ist für meine Predigt so interessant. Aber dennoch möchte ich kurz über diese Antwort von Jesus reden, weil ich glaube, wir alle, wenn wir diese Stelle lesen, bleiben wir hier hängen und denken, was war los mit Jesus? Doch nicht nett. Und so ging es mir auch immer. Und deswegen will ich eben kurz drüber reden. Schauen wir uns nochmal kurz die Antwort von Jesus an. Er sagt, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Jesus spricht im Johannesevangelium insgesamt 5-mal aus, dass seine Zeit noch nicht gekommen ist. Und 3-mal sagt er, dass seine Zeit gekommen ist. Und wir müssen hier verstehen, Jesus war auf der Erde kein freischaffender Wundertäter, sondern er hat in einer Abhängigkeit von Gott, von seinem Vater gelebt. Und Gott, der Vater, hat ihm gesagt, das machst du jetzt und darauf musst du warten. Und ich glaube, genau an dieser Stelle kommt es auch zum Zusammenstoß. Wir haben Jesus, den Sohn von Maria, der Marias Problem sehr gut verstehen kann. Er fühlt mit. Und er weiß auch ganz genau, dass er eigentlich dieses Problem so lösen kann. Und dann haben wir auch Jesus, den Sohn Gottes, der in der Abhängigkeit von seinem Vater lebt. Und sein Vater sagt ihm, Jesus, ist noch nicht dran. Ist noch nicht deine Zeit. Und wisst ihr, diese Worte von Jesus, die sind nicht entstanden, weil Jesus gerade schlechte Laune hatte oder weil er seine Mutter verletzen wollte, sondern ich glaube, dass es für Jesus eine höchst angespannte Situation war. Er war hin und her gerissen. Er war durch seine eigene Mutter versucht, gegen den Willen seines Vaters zu handeln. Und in diesem Moment sagt er diese Worte an sie. Und ich weiß nicht, ob das die richtige Erklärung ist, aber es ist eine Erklärung, die mir geholfen hat, zu verstehen, wie die Antwort zustande kommt, noch zu verstehen, dass Jesus ein Mensch war, genauso wie wir. Ja, aber zurück zu Maria. Was macht Maria? Wir lesen, dass sie sich nicht beirren lässt. Sie geht einfach zu den Dienern hin und sagt, hey, das, was man so nicht sagen wird, das tut einfach. In der Bibel lesen wir gar nichts davon, dass sie irgendwie erschüttert war oder sowas, oder dass sie sich zumindest hat abbringen lassen von ihrem Vorhaben. Und diese Reaktion von Maria, die lehrt uns einiges. Und zwar das Wichtigste ist, Maria vertraut Jesus. Sie bekommt zwar eine für sie verwirrende Antwort. Sie hat gedacht, okay, ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Aber sie glaubt trotzdem, dass ihre Worte bei Jesus angekommen sind. Und sie glaubt weiterhin, dass Jesus sie liebt. Und sie glaubt weiterhin, dass er als Sohn Gottes alles unter Kontrolle hat. Sie weiß, wer Jesus ist und sie weiß, wie Jesus ist. Wenn wir nicht wissen, wer Jesus ist und wie Jesus ist, dann werden wir immer wieder an Punkte kommen, die uns frustrieren und denen wir uns fragen werden, warum bete ich eigentlich? Kommen meine Gebete bei Jesus an? Kommen sie oben an? Und wenn sie ankommen, hat Jesus wirklich gute Pläne für mich oder vielleicht hat er was gegen mich? Und hier kommt eben dieser zweite Punkt für uns ins Spiel. Beten, das ist nicht nur reden mit Gott. Beten bedeutet auch, eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott zu haben, zu Jesus zu haben. Und vielleicht bist du hier und stehst genau an diesem Punkt, dass du Gott nicht mehr vertrauen kannst. Du bist enttäuscht von Gott. Du fragst dich, ob deine Gebete überhaupt bei Jesus ankommen, ob sie ihm wichtig sind oder einfach egal. Und ich kann uns eine Sache zusprechen. Gott hört hin und ist ihm nicht egal. Und vielleicht sagst du jetzt, ja Jakob, du hast ja keine Ahnung, durch was ich durchgehe, wie oft ich schon gebetet habe, wie enttäuscht ich bin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber ich weiß, dass er es weiß. Und vielleicht denkst du auch gerade so was ganz anderes und hast verstanden, okay, beten, das ist eine Beziehung mit Gott. Und wenn du dein eigenes Leben anschaust, dann stellst du fest, du hast keine Beziehung zu Gott. Du weißt nicht mal, ob du überhaupt an Gott glauben kannst. Irgendwie spürst du in deinem Herzen, dass da mehr ist, dass es einen Gott gibt. Und dennoch kannst du nicht recht glauben. Vielleicht bist du genau an diesem Punkt. Und wisst ihr, egal ob wir gerade zweifeln oder einfach Probleme haben, an Gott zu glauben, was war unser erster Punkt? Du kannst und darfst mit Gott über alles reden. Auch darüber, dass du von ihm enttäuscht bist oder dass du nicht glauben kannst. Du kannst wirklich über alles mit Gott reden. Auch über diese Dinge. Und ich glaube, gerade bei diesen Dingen freut sich Gott ganz besonders, dass wir zu ihm hinkommen. Weil wir dann öffnen uns ja wirklich. Dann entstehen wirklich ernste Gespräche. Und eine Sache kann ich uns zusprechen. Auf diese Gebete bekommen wir eine Antwort, weil die bewegen Jesus sehr. Zurück zu unserer Maria. Anhand ihres Verhaltens haben wir zwei Punkte über das Gebet feststellen können. Erstens, wir können über alles mit Jesus reden. Nichts ist zu klein. Und zweitens, beten ist nicht nur reden mit Gott, sondern beten bedeutet auch eine vertrauensvolle Beziehung mit Jesus zu haben. Und jetzt kommt unser dritter Punkt. Beten geht über unsere Horizonte hinaus. Schauen wir uns nochmal Maria an. Was hat sie gemacht? Am Anfang hat sie Jesus nur das erzählt, was sie beschäftigt. Sie hat gesagt, Jesus, der Wein ist ausgegangen. Und danach sagt sie zu Jesus, nach seiner Antwort, zu den Dienern geht sie hin und sagt so, macht alles, was euch tun wird. Mehr hat sie nicht gesagt. Und wisst ihr, was Maria damit macht? Sie gibt Jesus den maximalen Spielraum. Sie überlässt ihn völlig, die richtige und angemessene Lösung für ihr Problem zu finden. Sie limitiert ihn nicht. Sie weiß nicht, was kommen wird, sie weiß aber das, was kommen wird. Ganz wichtig, sie weiß nicht, was kommen wird, sie weiß aber das, was kommen wird. Und ganz ehrlich, wie oft machen wir das anders? Wie oft erzählen wir Jesus nicht nur unsere Probleme, sondern schlagen wir auch gleich vor, wie er unsere Probleme lösen kann. Und ich glaube, so viel Frustration entsteht genau an diesem Punkt, dass wir Gott auf unsere Lösungen limitieren. Wisst ihr, entweder unsere Gebete werden dann nicht erhört, weil, sorry, wenn du betest, dass dein Kollege dich mehr nervt und sagst, Gott, ich möchte, dass er seinen Job verliert, dann sagt Jesus, das ist, glaube ich, nicht die beste Lösung und der Kollege wird bleiben. Und vielleicht passiert auch, dass du eine Antwort auf dein Gebet bekommst. Es passiert ein Wunder, um das du gebetet hast, aber du bist blind. Du siehst das Wunder nicht, weil du hast eine ganz gewisse Vorstellung, wie Jesus antworten wird. Und eine Sache ist noch trauriger. Noch trauriger ist, wenn wir für bestimmte Dinge nicht beten, wenn wir uns keine Lösung dafür vorstellen können. Und dass wir unser Unvermögen, eine Lösung zu finden, einfach intuitiv auf Gott übertragen. Wenn wir keine Lösung haben, dann hat auch Gott keine Lösung. Und erinnert euch noch an die Predigt von Heiko letzte Woche? Falls du nicht da warst, da hat Heiko uns gesagt, uns ermutigt, eine Wunschliste zu erstellen. Uns aufzuschreiben, was wünsche ich mir in meinem Leben? Und zwar jetzt nicht so ganz banale Sachen, die du dir locker einfach selbst erfüllen kannst, sondern eine Wunschliste, die wirklich über deine Horizonte hinausgeht. Das hat Heiko uns letzte Woche dazu hat er uns ermutigt. Und hier, genau an diesem Punkt sind wir wieder angekommen. Betest du nur für Dinge, für die du für realistisch hältst, oder betest du für Dinge, die menschlich unlösbar sind? Maria wusste, dass das Weinproblem menschlich nicht lösbar ist. Sie hat gewusst, da ist kein Dorfladen, es gibt kein Amazon, nichts. Ist rum. Und trotzdem, oder eigentlich gerade vielmehr genau deshalb, ist sie zu Jesus hingekommen und hat ihm gesagt, der Wein ist alle. Und wisst ihr, Jesus, er hat sie über alle Maßen überrascht. Ich bin mir sicher, Maria hat ganz bestimmt damit gerechnet, dass Jesus einfach 600 Liter Wein herzaubern wird. Aber er hat es gemacht. Und sie hat sich darüber gefreut und ihr Gebet wurde erhört. Und wisst ihr, ich möchte uns wirklich dazu mutigen, so zu beten, wie Maria gebetet hat. Lasst uns Gott alles erzählen, was uns bewegt. Wirklich alles. Und lasst uns ihm einfach vertrauen und einfach immer wieder im Bewusstsein uns bewusst machen, wer Jesus ist, wer Gott ist, dass er gut ist, dass er gute Pläne für uns hat und dass Gott immer noch intelligenter und schlauer und weiser ist wie wir. Wir vergessen das manchmal. Und lasst uns Gott nicht auf unsere Horizonte limitieren. Ich glaube, das ist so ein großes Problem in unseren Gebeten. Und wisst ihr, Maria, sie hat Gott nicht limitiert. Sie hat Jesus nicht limitiert. Und sie hat ihr Wunder bekommen, das sie nicht mal erhofft hat eigentlich, womit sie nicht gerechnet hat. Und wisst ihr, Wasser wurde zu Wein. Und es war jetzt kein Tetrapack-Wein oder sowas, sondern Jesus hat wirklich guten Wein gemacht. Der Speisemeister, der flippt ja aus. Der sagt, das ist ja der beste Wein, den ich je getrunken habe. Und Jesus, er macht keine halben Sachen. Er wird es nicht machen. Es ist nicht seine Art, halbe Sachen zu machen. Wenn wir es Gott überlassen, auf unsere unlösbaren Probleme, für unsere unlösbaren Probleme, eine Lösung zu finden, dann bekommen wir eine Lösung, die uns überraschen wird. Garantiert. Und wenn wir beten wie Maria, dann erleben wir unser eigenes Wunder von Kanaan in unser Leben. Und deswegen möchte ich nochmal diese drei wichtigen Punkte wiederholen. Lass uns einfach mitten in diese Woche reingehen, dass wir uns darüber Gedanken machen und es dann Stück für Stück anfangen umzusetzen. Wir können mit Jesus über alles reden. Wirklich über alles. Zweifeln, Sorgen, nichts ist zu klein. Und beten bedeutet auch, eine Beziehung zu Gott zu machen. Mach dir immer wieder bewusst, wie Jesus ist, wie Gott ist. Mach dir bewusst, was in deinem Leben schon alles gemacht hat. Und vergiss nie, dass Beten über unsere Horizonte hinausgehen muss. Wenn wir selbst dafür eine Lösung haben, dann brauchen wir eigentlich auch gar nicht beten. Amen.